meine Damen und Herren, Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis gehören zusammen. Das ist der Titel meines heutigen Vortrags. Theologie ist im etymologischen Sinn des Wortes zufolge Rede von Gott. Ein Theologe ist folglich einer, der von Gott redet. Diese Auskunft ist schlicht und ergreifend. Sie hat es freilich zugleich in sich. Denn sie birgt all jene Fragen, die die Theologie und im Verbund der theologischen Disziplinen, insbesondere die systematische Theologie, aus deren Werkstatt ich Ihnen heute Abend eine Etüde zu geben suche, in Geschichte und Gegenwart bewegt hat. Besagte Auskunft zieht nämlich sogleich die Frage nach sich, woraufhin denn der Mensch überhaupt begründet von Gott reden kann, wenn denn Gott ganz offenbar kein gegebener Gegenstand unserer Wahrnehmung und der Mensch an die Grenzen des eigenen Erkenntnisvermögens gebunden ist. Besagte Auskunft zieht ferner die Frage nach sich, ob es sich bei der Rede von Gott überhaupt um etwas Sinnvolles handelt oder ob es sich dabei nicht um eine bloße, dem menschlichen Wunschdenken entsprungene Projektion handelt und strikter noch, ob es sich nicht gar um eine solche Projektion handelt, die dem Selbstseinkönnen des Menschen, seiner Freiheit grundlegend im Wege steht, eine gelungene Identitätsbildung des Menschen vereitelt, statt sie zu befördern. Besagte Auskunft zieht zudem die Frage nach sich, was denn, einmal zugestanden, das Wort Gott ergebe einen sinnvollen Gebrauch, unter diesem Begriff eigentlich näher zu verstehen sei, die Idee des höchsten Guts, die alles bestimmende Wirklichkeit, der absolute Grund, das ens necessarium, das ens nec perfectissimum, dasjenige, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, um einige Bestimmungen zu nennen, die in der Geschichte der Metaphysik eine Rolle gespielt haben. Und wie, so ist weiter zu fragen, verhält sich dazu die biblische Rede von Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und was hat es mit dieser eigentlich auf sich? Besagte Auskunft zieht sodann die Frage nach sich, wie die unterschiedlichen Überlieferungszusammenhänge der großen Religionen, die alle von Gott bzw. unpersonal von so etwas wie der göttlichen Wirklichkeit, mithin zwar von Gott, aber in unterschiedlicher Weise sprechen, sich zueinander verhalten und worin denn das Eigentümliche der jeweiligen in unserem Kulturkreis der christlichen Religion liegt. Meine Damen und Herren, die Theologie hat in Geschichte und Gegenwart ihren Gegenstandsbereich in aller Regel nicht in bloßer Internverständigung sozusagen allein für die religiös-musikalischen zu entfalten versucht. Sie hatte und hat vielmehr auch ihre kritische Infragestellung im Blick, muss sie im Blick haben, um den mit ihrer Sache verbundenen Anspruch, eine das Selbstverständnis des Menschen und unser Weltverstehen erschließende Kraft zu sein, zu entfalten und die Gehalte der christlichen Theologie auf ihren Sinngehalt hin auch für den religiös-unmusikalischen auszulegen. Es ist daher Unfug zu behaupten, wie jüngst in einer großen deutschen Tageszeitung geschehen, die Theologie sei auf strenge Selbstimmunisierung bedacht. Das kann sie gar nicht wollen, wenn sie denn ihrer Sache, der Rede von Gott und den damit zusammenhängenden Gegenständen gerecht werden will. Und darum bringt sie das, was sie zu sagen hat, in den kritischen Diskurs mit anderen Wissenschaften und den profanen Weltanschauungen ein, wie es vor dem Forum der Universitas auch geschieht. Unser heutiges Thema führt mitten hinein in diese Auseinandersetzung. Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis gehören zusammen. Man kann mit diesem Titel zweierlei Erwartungen verbinden. Die eine drückt sich unverblümt in der mir gegenüber geäußerten Bemerkung eines Kollegen aus. Er fragte nämlich, ob hinter dem Titel des Vortrags ein Fragezeichen stehe bzw. fehle. Aus seiner Perspektive müsste es uns folglich primär darum zu tun sein, am Vollzug der Selbsterkenntnis des Menschen dasjenige offenzulegen, worin sich eine Verweisdimension auf die göttliche Wirklichkeit zeigt sodass der Anknüpfungspunkt für die Rede von Gott am Selbstvollzug des Menschen als allgemein nachvollziehbar dargetan und so gezeigt würde, dass Religion zur Natur des Menschen gehört. Solange die Philosophie dem Grund und Ziel alles Seienden nachdachte und also auf Letztbegründung mithin auf letzte Gedanken hin ausgerichtet war, ontologisch und transzendental, hat sie den Gottesgedanken als einen von der Vernunft notwendig zu denkenden Gedanken gedacht und ihn in seiner Bedeutung für die vertiefte Selbsterkenntnis des Menschen zum Zuge gebracht. Für die antike Philosophie seien vor allem auf Plato und die Stoa genannt. In der Philosophie der Moderne ist auf Descartes hinzuweisen, sowie auf den späten Fichte und Hegel und nicht zu vergessen auf Kant. In der gegenwärtigen, man wird sagen müssen, Metaphysik vergessenen Philosophie wird diese Perspektive eines aus der wissenden Selbstbeziehung auf den absoluten Grund im Bewusstsein ausgreifenden Denkens vor allem von Dieter Henrich wahrgenommen. Sieht man auf die Theologie, so sind es Augustin und in der Moderne vor allem Schleiermacher und Kierkegaard gewesen, die auf den im Selbstvollzug des Menschen immer schon mitgesetzten Gottesbezug reflektiert und damit die These reformatorischer Theologie, dass Gottes- und Selbsterkenntnis zusammengehören, unter neuzeitlichen Bedingungen reformuliert haben. Für die Debatte in der zeitgenössischen Theologie ist Wolfhard Pannenbergs Versuch, das Phänomen der von Plessner und Gehlen als Grundzug des Menschen behaupteten Weltoffenheit im eigentlichen Sinne als Gottoffenheit zu interpretieren, zu nennen, sowie Ulrich Barths Konzeption, Religion kategorial durchgeführt als umfängliche Endlichkeitsreflexion zu bestimmen. Diese Reihe der nicht gerade unbedeutenden Denker sei den Metaphysikvergessenen unter uns genannt und in eins damit an das unserer Meinung nach genuine Selbstverständnis der Philosophie auf letzte Gedanken auszugreifen erinnert. Die Reihe sei aber auch denjenigen gesagt, die gegenwärtig in recht unbekümmerter Weise der Konjunktur der Religiosität das Wort reden, um zumindest anzudeuten, welche Reflexionsarbeit in Sachen Religion zu leisten ist, damit nicht, wie dies nicht selten geschieht, alles und jedes in die Funktion, Religion zu sein, eingerückt wird. Meine Damen und Herren, man kann die Aussage vom Zusammenhang von Selbst- und Gotteserkenntnis nun aber auch so verstehen, dass gezeigt wird, welches Selbstverständnis des Menschen sich im Horizont eines bestimmten Gottesverständnisses auftut. Mit der Argumentation dafür, dass kurz gesagt der Mensch von Natur aus religiös ist, wäre ja lediglich eine allgemeine Religiosität als anthropologisches Fundamentale behauptet, was freilich nicht gerade wenig ist. Wir könnten dann an dieses anthropologische Fundamentale anknüpfen und deutlich machen, dass und wie es im Kontext des christlichen Überlieferungs- und Lebenszusammenhangs spezifisch überbildet und so zu einer Form gelebter Religion wird. Mit dem Nachweis einer religiösen Anlage im Menschen wäre aber noch nicht der Eigentümlichkeit des durch das christliche Gottesverständnis eröffneten Verständnisses des Menschen von sich und seiner Welt entsprochen. Wir wollen uns heute Abend nun weniger der ersten Frage, ob und inwiefern der Mensch als Mensch religiös ist, zuwenden, zumal Volker Gerhard in der kommenden Woche aus der Perspektive des Philosophen eine vertiefende Klärung unseres Selbstverhältnisses in seinem Verweis auf den absoluten Grund darlegen wird. Wir richten unsere Erörterung stärker auf die Frage aus, welches Selbstverständnis dem Menschen im Lichte des spezifisch christlichen Gottesgedankens eröffnet wird. Grundlegend für unsere Überlegungen ist die Einsicht, dass mit dem spezifischen Gottesverständnis ein durch dieses eröffnetes Selbst- und Weltverständnis des Menschen einhergeht. Rede mir von deinem Gott und ich verstehe, wie du vor ihm du selbst sein kannst und welches Verhältnis zur Welt sich dir darin auftut. Wenn wir dies als einen sich bedingenden Zusammenhang verstehen, dann haben wir etwas vom Wesen der christlichen Religion verstanden. Nebenbei bemerkt, ich meine, dass dies auch der hermeneutische Zugang zu einem Vergleich der Religionen miteinander sein sollte, dass nämlich der Zusammenhang zwischen Gottes, Selbst- und Weltverhältnis geklärt, will heißen, erläutert wird, welches Selbstverständnis und welches Verhältnis zur Welt dem Menschen im Horizont des jeweiligen Gottesverständnisses erschlossen wird. Jedenfalls scheint mir ein solcher Zugang zu den Religionen vielversprechender zu sein, als wenn etwa auf bestimmte allen Religionen gemeinsame Grundaussagen abgehoben wird. In einem solchen abendlichen Vortrag kann freilich nicht die ganze Anthropologie in Entsprechung zum christlichen Gottesgedanken entfaltet werden. Es sei eine zentrale Aussage herausgehoben, das ist der christliche Schöpfungs- und Vorsehungsglaube. Wir fragen zunächst, was heißt einen Gott haben? Und greifen dafür auf Luthers Auslegung zum ersten Gebot zurück. Luther antwortet hier, worauf du dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Das Herz steht für das Zentrum der Person und der Vollzug des sein Herz hängen an ist Ausdruck für die existenzbestimmende Dimension des Gotthabens. Man hat Gott nur in einem solchen Vollzug des unbedingten Vertrauens auf ihn und nur ein solcher Vollzug des unbedingten Vertrauens entspricht dem, was Gott zu heißen verdient. Damit ist zugleich deutlich, wie ich in diesem Vollzug dabei bin, nämlich in unvertretbar individueller Weise und so, dass ich im Leben und im Sterben, will heißen, in der Ganzheit meines Lebensvollzugs auf ihn vertraue. Dieser Vollzug entspricht dem Wesen Gottes, insofern Gott nur gehabt wird, indem auf ihn unbedingt vertraut wird. Der Glaubensgegenstand ist nicht von der Art und darum auch nicht in der Weise ein Gegenstand, dass ich mich zu ihm im Verhältnis der bloßen Kenntnisnahme oder auch nur der überzeugten Zustimmung befinde. Das heißt, er ist nur in einer sehr spezifischen Weise überhaupt ein Gegenstand. Wenn ich mich zu ihm verhalte in der objektivierenden, mich in Distanz haltenden Bezugnahme, dann verfehle ich gerade Gott, der nur im Vollzug des Vertrauens selbst gegenwärtig wird. Bevor wir noch genauer zusehen, wie Gott und Glaube zuhauf gehören, sei hervorgehoben, dass Luther dieses sein Herz hängen an als einen Grundzug des Menschen versteht. Der Mensch ist das Wesen, das vertrauen muss, weil es den Grund seiner selbst nicht in sich selbst zu finden vermag. Der Mensch ist das in sich ungestellte Wesen, das als ein solches aus sich herausgehen muss, sein Herz hängen an, vertraut auf etwas oder jemanden, um dadurch seinem Leben Grund, Halt und Sinn zu geben. Insofern geht Luther von einer religiösen Anlage im Menschen aus, in der sich das faktische Verwiesensein des Menschen auf Gott spiegelt. Der Mensch nimmt dieses freilich nur fehlgeleitet wahr. Er hängt sein Herz an die endlichen Güter dieser Welt und an das, was er selbst aus sich macht, um so sein Dasein aus eigener Verfügung heraus zu sichern, Halt und Sinn für sein Leben für sich selbst zu gewinnen. Wer Geld und Gut hat, der weiß sich sicher, so Luther, ist fröhlich und unerschrocken, als sitze er mitten im Paradies und wiederum, wer keins hat, der zweifelt und verzagt. Die genannten Güter lassen sich unschwer um die uns besonders wichtig erscheinenden erweitern. Wir müssen hier sogleich einfügen, dass dies keine abstrakte Polemik gegen die endlichen Güter ist, und sich damit auch keine asketische Weltentsagung als Zielbestimmung des religiösen Vollzugs verbindet. Es ist vielmehr eine strenge Polemik gegen die Art und Weise, wie der Mensch mit den Gütern dieser Welt umgeht, und zwar wie er mit ihnen im Blick auf ihre Bedeutung für den eigenen Lebensvollzug umgeht, indem er ihnen eine lebensgründende Funktion zumisst, die diese ihm nicht zu leisten vermögen. Zu diesen endlichen Gütern gehört auch, und gehört letztinstanzlich die Eigenmächtigkeit, mit der der Mensch sein Leben aus sich selbst heraus zu sichern sucht. Luther gibt zu verstehen, dass der Mensch ein in sich ungestelltes Wesen ist und nach dem Grund und Ziel seines Lebens ausgreift, ja danach ausgreifen muss, dies jedoch in einer Weise tut, die fehlgreift und die das eigentlich ersehnte Gut nicht mit sich führt, vielmehr Verzagen und Verzweiflung zur Folge hat, indem es den Menschen abhängig macht von den Gütern dieser Welt und letztlich von sich selbst. Der Mensch versucht, sein Leben aus dem Zuhandenen und Verfügbaren zu sichern und er verfehlt darin zuvörderst sich selbst, nämlich ein gelingendes Selbstsein-Können. Aus diesem Verhaftetsein an die Welt und an sich selbst wird der Mensch im Glauben ganz wörtlich zu verstehen herausgehoben, indem ihm im Glauben die Gewissheit zuteil wird, dass er als dieser Besondere von Gott bejaht ist. Es kommt hier alles darauf an, meine Damen und Herren, dass wir die auf den Einzelnen als dieses besondere Individuum bezogene Bejahung im Glauben unterstreichen. Müsste der Mensch sich ausschließlich aus dem Weltzusammenhang verstehen, so könnte er sich nur als ein mehr oder weniger unbedeutender Teil im Ganzen des Weltgetriebes begreifen. Denn das Individuum geht die Weltgeschichte nichts an, der die Individuen nur als Mittel in ihrem Fortschreiten dienen, wie Hegel geurteilt hat. Im Glauben indes, in dem der Mensch sich verlässt, erfährt der Einzelne sich in seiner individuellen Besonderheit als ein von Gott unbedingt Bejahter. Luther sagt das so: Ich, in der Position des schlechterdings Unvertretbaren, glaube, hänge mein Herz an, vertraue darauf, lasse existenzbestimmend sein, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, dass ich Gottes Geschöpfe bin, dass er mir gegeben hat und ohne Unterlass erhält Leib, Seele und Leben. Dies ist allemal Reflexion auf die Endlichkeit der menschlichen Existenz, Endlichkeit verstanden in einem zweifachen Sinne. Dass ich mein Leben als durch den Tod begrenzt wissen muss und dass ich mein Leben nicht im luftleeren Raum und nicht in der Annahme unbegrenzter Möglichkeiten und unbedingter Selbstverfügung, sondern als ein konkretes, in einen bestimmten Zusammenhang eingefügtes Leben zu führen habe. Dass mir mein Leben gegeben und es mir als solches zugleich aufgegeben ist. Dass mein Dasein und mein So-Sein nicht meiner alleinigen Verfügungsgewalt unterliegen, dass, wie Luther sagt, unser Keiner das Leben noch alles, was ihn umgibt, von ihm selbst hat, noch erhalten kann. Der Glaube geht mit dieser gemeinmenschlichen Erfahrung der Endlichkeit nicht fatalistisch. Es unterliegt ohnehin alles dem ehernen Gesetz der Notwendigkeit. Nicht nihilistisch. Es gibt angesichts des Todes ohnehin keinen Sinn des individuellen Lebens. Nicht positivistisch. Das menschliche Leben ist wie alles andere auch nichts anderes als geballte Materie. Und auch nicht in freiheitstheoretischer Überforderung. Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Der christliche Glaube an Gott, den Vater, vergewissert dem Einzelnen die unbedingte Bejahung seiner selbst und wird gelebt als Vertrauen auf die göttliche Vorsehung. So unterstellt der Glaube mein Dasein und mein individuiertes So-Sein in der Ganzheit meines Lebens der Wirklichkeit Gottes. Wir müssen hier beides streng zusammen aussagen. Die göttliche Vorsehung und die unbedingte Bejahung des Individuums, um den christlichen Glauben an Gott, den Vater, wie es das Glaubensbekenntnis formuliert, in seiner Eigentümlichkeit gegenüber anderen Varianten des Vorsehungsglaubens etwa in der Stoa oder auch dem Islam, spezifisch zu konturieren. Beides, die göttliche Vorsehung und die unbedingte Bejahung des Individuums, ist streng zusammenzuhalten. Diese Gestalt des Vorsehungsglaubens eröffnet der christliche Glaube als Glaube an Gott, den Vater. Darin wird Gott nämlich als der geglaubt, so Luther, der alleine ist, der, von dem man alles Guts empfänget und alles Unglücks los wird. Diesen Sinn des christlichen Vorsehungsglaubens hat einer seiner schärfsten Kritiker, Ludwig Feuerbach, mit analytisch scharfem Blick für das Wesen des Christentums nachdrücklich herausgestellt. Ich zitiere: Die Vorsehung ist ein Vorzug des Menschen. Sie drückt den Wert des Menschen im Unterschied von den anderen natürlichen Wesen und Dingen aus. Sie entnimmt ihn dem Zusammenhange des Weltganzen. Die Vorsehung ist die Überzeugung des Menschen von dem unendlichen Wert seiner Existenz. Wer keine besonderen Ansprüche hat, wer gleichgültig gegen sich ist, wer sich nicht von der Natur absondert, wer sich als einen Teil im Ganzen verschwinden sieht, der glaubt keine Vorsehung, das heißt keine besondere Vorsehung. Aber nur die besondere Vorsehung ist Vorsehung im Sinne der christlichen Religion. Der Glaube an die Vorsehung ist der Glaube an den eigenen unendlichen Wert. So Feuerbach aus dem Wesen des Christentums. Damit nimmt Feuerbach eine Formulierung vorweg, die Adolf von Harnack in seinen Vorlesungen zum Wesen des Christentums, in denen er vor allem die sich vom Christentum abwendende gebildete und wissenschaftliche Welt seiner Zeit von der Bedeutung der christlichen Religion für ihr eigenes kulturelles Bewusstsein hat überzeugen wollen und als den Kern des christlichen Glaubens behauptet hat. Dass der christliche Glaube nämlich den unendlichen Wert der einzelnen Menschenseele begründe. Dass dies das eigentlich Neue gewesen sei, wodurch der christliche Glaube im Kontext der antiken Welt breitenwirksam gegriffen habe. Dass dieses Neue, die Betonung des unendlichen Wertes der einzelnen Menschenseele, die abendländische Kultur in ihrer Geschichte hinsichtlich ihres Verständnisses vom Menschen nachhaltig geprägt habe, so nachhaltig, dass auch dort noch, wo das kulturelle Bewusstsein sich als säkular meint, verstehen zu sollen, es faktisch von denen die Unverwechselbarkeit und Unvertretbarkeit des Individuums begründenden Annahmen des Christentums lebe. Es ist in unserer Gegenwart vor allem der Philosoph und Kyoto-Preisträger Charles Taylor, der durch seine Arbeiten zur Geistesgeschichte den kulturellen Quellen des Selbst, so einer seiner Buchtitel, in der Christentumsgeschichte nachspürt und am vermeintlich säkularen Bewusstsein aufdeckt, dass die Stelle Gottes nicht leer bleibt, wie ein Rezensent treffend festhält. Damit leistet Taylor einen kräftigen Support für jene These, die Harnack mit der Betonung des unendlichen Wertes der einzelnen Menschenseele, die für ihn im christlichen Vorsehungsglauben ihren stärksten Ausdruck findet, als das Spezifische der christlichen Religion herausgestellt hat. Erst, so Harnack, durch Jesus ist der Wert jeder einzelnen Menschenseele in der Menschheit in Erscheinung getreten. Da ist etwas Wahres dran und daher haben wir heute Abend den Vorsehungsglauben ins Zentrum unserer Überlegungen gerückt. Bezüglich des Vorsehungsglaubens sind nun sogleich zwei Einwände zu parieren bzw. richtig zu stellen. Sie machen kritisch geltend, dass der Glaube an die göttliche Vorsehung eine allzu naive Einstellung zum Leben sei, beziehungsweise, wie insbesondere Sigmund Freud unterstellt hat, dass er nur dazu diene, sich im rekredierenden Rückgriff auf die väterliche Rundumversorgung, der Härte der Realität nicht stellen zu wollen, sodass Gott ein tief gemütliches, die Fantasie entzückendes Objekt ist. Mit dieser Unterstellung werden zwei Grundbestimmungen des Vorsehungsglaubens verkannt. Zum einen sein paradoxer Charakter. Der Glaube hält wider allen Anschein an Gott fest. Wider allen Anschein, nämlich wider die Erfahrung, wie Luther sagt, dass diejenigen, die Gott trauen, Kummer und Not leiden und diejenigen, die dem Mammon dienen, Gewalt, Gunst, Ehre und Gut und alle Sicherheit vor der Welt haben. Ja, wir müssen sagen, dass der Glaube gerade dort seinen vornehmlichen Raum hat, wo der Einzelne wider allen Anschein in den Erfahrungen der Gottverlassenheit seiner selbst und der Welt an Gott festhält und auf ihn vertraut. Wo er gegen den als abwesend erfahrenen Gott, Gott als den Schöpfer und Versöhner der Welt, wo er Gott gegen Gott an- und aufruft. Zum anderen ist gegenüber dem Freudschen Einwand zu behaupten, indem der Vorsehungsglaube mich der unbedingten Bejahung meiner selbst durch Gott vergewissert und das Ganze meines Lebens und des Weltzusammenhangs unter den Gedanken der göttlichen Vorsehung bringt, setzt er mich zugleich handlungsmotivierend in Stand, mich selbsttätig zur Welt zu verhalten. Der christliche Vorsehungsglaube schließt so die Selbsttätigkeit des Christenmenschen nicht aus, sondern gerade ein. Er ist von jedem Fatalismus und von jedem schlechthinigen Determinismus unterschieden. Der Vorsehungsglaube setzt den Einzelnen zur Selbsttätigkeit in Stand. Gemeint ist hier keine in mir selbst gründende Selbsttätigkeit, wohl aber eine im Glauben und also im Bezug auf Gott begründete und im Vorsehungsglauben praktisch angeeignete und vollzogene Selbsttätigkeit. Insofern ist der Vorsehungsglaube als Konstitution endlicher Freiheit zu verstehen. Wir fragen von unseren Überlegungen aus nun noch einmal zurück, woraufhin denn in der christlichen Religion so geglaubt wird. Wodurch der Vorsehungsglaube im Zusammenhang der christlichen Religion eine spezifische, nämlich die besagte Prägung erhält. Um diese Frage zu beantworten, greifen wir auf das Zeugnis der Bibel als Zeugnis von der Selbstoffenbarung des dreieinigen Gottes zurück und gehen dabei so vor, dass wir an der Jesusfigur selbst die einschlägigen Aspekte herausarbeiten und uns von daher den Gottesbegriff der christlichen Religion begreiflich machen, der als der Begründungszusammenhang des Vorsehungsglaubens zu stehen kommt. Gemäß dem oben erwähnten Grundsatz, dass Gottes Selbst- und Weltverständnis einen Auslegungszusammenhang bilden. Die Antwort auf die Frage, woraufhin im christlichen Glauben so geglaubt wird, kann vorwegnehmend wie folgt gefasst werden. Es liegt in der Art begründet, wie der trinitarische Gott und nur der trinitarische Gott sich auf den Menschen und die Welt einlässt. Auch diese Auskunft klingt einfach, birgt aber die ganze Wahrheit in sich, die hier zu verstehen zu geben ist. Es geht im Kern darum, wie Gott sich auf den Menschen und die Welt einlässt. Konzentrierter Ausdruck dafür ist, dass Gott Mensch wird, sich selbst in einem Individuum offenbart, nicht nur seinen Willen den Menschen kundtut und in der Welt durch Schriftgelehrte und Propheten verkündigen lässt. Gott legt sich vielmehr in der Person und Geschichte Jesu Christi selbst aus. Genauer noch, er bestimmt sich selbst in Jesus noch einmal neu, indem er sich mit Person und Geschichte Jesu identifiziert, indem er sich am Orte des Menschen Jesus auslegt, wird ansichtig und gegenwärtig, wie Gott seinem Wesen nach ist. Wir können und wir müssen uns auch nicht, zumindest heute Abend nicht, auf die unter den Neutestamentlern heftig debattierte Frage einlassen, was genau aus der Überlieferung des Neuen Testaments dem historischen Jesus zugeschrieben werden kann und was erst aus dem urgemeindlichen Glauben heraus von ihm verkündigt wird. Wir setzen vielmehr voraus, dass letztere, Res, der urgemeindliche Glaube, in ersterem, dem Selbstwort Jesu, zumindest implizit angelegt gewesen sein musste. Unter dieser Maßgabe halten wir einige Grundzüge der Verkündigung Jesu fest, und zwar mit Blick auf ihre Bedeutung für den Vorsehungsglauben und nicht zuletzt im Blick darauf, was darin von Gott ausgesagt wird. Dies ist nun nicht bloßes Bibelzitat, sondern Bibelzitat, dem eine Reflexion auf den Sinngehalt des darin ausgedrückten Vorsehungsglaubens, wie bereits vorgeführt, zugrunde liegt. Eine Reflexion, für die wir nun auf das semantische Surplus, das mit der biblischen Sprache verbunden ist, zurückgreifen. Für die spezifische, durch andere Sprachspiele nicht einholbare Kraft der religiösen Semantik hat sich jüngst aus Vernunftgründen Jürgen Habermas ausgesprochen, wahrlich ein Support aus unerwarteter Ecke. Habermas verbindet dies zugleich und zu Recht mit der Forderung, dass für den gesellschaftsöffentlichen Gebrauch der religiösen Semantik deren Vernunftgehalt will heißen, ihre Bedeutung für die Frage nach dem Humanum freizulegen sei. Ich brauche nun nur wenige vertraute Gleichnisse und Worte Jesu anzudeuten, in denen nach den Evangelien Jesus das Wesen Gottes des Vaters ins Wort fasst. Nämlich das Gleichnis von den Vögeln im Himmel und den Lilien auf dem Felde mit der Pointe, die falsche, an den Gütern dieser Welt ausgerichtete Sorge um unser Leben fahren zu lassen. Denn euer Vater im Himmel weiß wohl, wessen ihr bedürft, und es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Dies verbunden mit Jesu Wort aus dem Lukas-Evangelium: Freuet euch, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Sodann die Gleichnisse von Gottes Suche nach dem verlorenen Einzelnen, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, dem verlorenen Groschen, dem verlorenen Schaf und damit verbunden das Wort Jesu: Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, die verloren sind. Im Ergreifen dieser Zusage, also im unbedingten Vertrauen auf diese Verheißung, ist das Reich Gottes schon mitten unter euch. Denn das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es mit Augen sehen kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Es ist für den Einzelnen schon da, indem im Vertrauen auf Gott und mithin aus der Gewissheit von Gott unbedingt bejaht zu sein, gelebt und gehandelt wird. Luther sagt das so: Gott zu haben, davon kannst du ausgehen, heißt, dass man ihn nicht mit Fingern greifen und fassen noch in Beutel stecken oder in Kasten schließen kann. Das heißt ihn aber gefasset, wenn ihn das Herz ergreifet und an ihm hanget. Mit dem Herzen aber an ihm hangen, ist nichts anderes, denn sich gänzlich auf ihn verlassen. Meine Damen und Herren, wir haben schon oben gesagt, dass das keine heile Welteinstellung ist und sich von stoischem Gleichmut bestimmt unterscheidet. Die Welt spricht in der Tat eine andere Sprache, das muss dem Glaubenden nicht erst gesagt werden. Der Glaubende glaubt indes wider allen Anschein in der Erfahrung der Gottverlassenheit seiner selbst und der Welt an Gott. Er ruft gegen den als abwesend erfahrenen Gott, Gott als den Schöpfer und Versöhner der Welt, Gott gegen Gott an und behaftet ihn, Gott, bei sich selbst, nämlich den sein Angesicht verbergenden Gott, bei dem, der sich im Sohn in der Hingabe an die vielen geoffenbart hat. Dass auch die Offenbarung Gottes in Jesus Christus keinen schlechthinigen Evidenzcharakter, der jedem, der sehen, hören und denken kann, offen zutage liegt, hat kaum einer so stark betont wie Luther. Es ist die Erfahrung der Gottverlassenheit Jesu, wie es das Markus- und Matthäus-Evangelium bezeugen, die Luther heranzieht, um jenen Grundzug des Glaubens, dass er sub contrario an Gott festhält, zu unterstreichen. Die Differenzerfahrungen des Lebens werden dem Glauben nicht abgenommen, sie werden jedoch gelebt im Horizont desjenigen Gottes, der in Person und Geschichte Jesu und seiner Hingabe für die vielen selbst für die unbedingte Bejahung des Geschöpfs einsteht. Darum kann aus der Perspektive Gottes gesehen, also für Gott selbst, auch der Tod nicht das letzte Wort über dem Leben des Individuums sein. Es ist nicht so, dass in der Theologie von der Auferstehung zum ewigen Leben gesprochen wird, weil wir uns nicht mit dem Tod abfinden können. Es ist vielmehr so, dass Gott nicht ohne sein Geschöpf Gott sein will, dass er sich nicht ohne uns vollenden will, dass er das von ihm unterschiedene andere bleibend bejaht und zur Gemeinschaft mit sich bestimmt. Wenn, wie Harnack das so eindrücklich formuliert hat, der unendliche Wert der einzelnen Menschenseele den Kern des christlichen Glaubens bildet, der schon jetzt Gewissheit mit sich führt, dann ist damit zugleich die begründete, nämlich im Wesen des trinitarischen Gottes begründete, Hoffnung auf eschatologische Bejahung des Geschöpfs mitgesetzt. Das Ende des natürlichen Daseins ist der Tod, ein dem Tode verhaftetes Leben aber ist sinnlos. Nur durch Sophismen vermag man sich über diese Tatsache hinwegzutäuschen. So noch einmal Harnack. Nicht das Nichts, kein mehrfacher Phasendurchlauf, kein Aufgehen im All-Einen wird in der christlichen Theologie zu denken gegeben, sondern um Gottes Willen die definitive Affirmation des gelebten Lebens, dem darum schon jetzt Ewigkeitssinn zukommt. Wozu Theologie? Meine Damen und Herren, Religion kann nicht andemonstriert werden. In ihr geht es um die existenzbestimmende persönliche Aneignung. Auch die Theologie sucht die Religion nicht anzudemonstrieren. Was sie aber tun kann und was sie zu tun hat, ist, den spezifischen Sinngehalt der Aussage der christlichen Religion zu entfalten, diesen Sinngehalt gegenüber den Aussagen anderer Religionen zu konturieren, ihn zu den Fragen des humanen Menschseins in Beziehung zu setzen, sich, was die kritische Infragestellung der Religion angeht, möglichst auf der Höhe der Argumentation zu zeigen und nicht zuletzt ein Stück zur Selbstaufklärung des durch das Christentum bestimmten kulturellen Bewusstseins zu leisten. Dazu ist Theologie hineingestellt in den wissenschaftlichen Diskurs zu treiben. Wir haben dafür eine Etüde gegeben, in dem wir den Gedanken vom unendlichen Wert der einzelnen Menschenseele als eine durch den christlichen Gottesgedanken freigesetzte und begründete Idee zu verstehen gegeben haben. Es sei darum mit einem Harnack-Zitat geschlossen. Der große Philosoph des Positivismus, John Stuart Mill, hat einmal gesagt, die Menschheit könne nicht oft genug daran erinnert werden, dass es einst einen Mann namens Sokrates gegeben hat. Er hat recht. Aber wichtiger ist es, die Menschheit immer wieder daran zu erinnern, dass einst ein Mann namens Jesus Christus in ihrer Mitte gestanden hat. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.